wieder begrüße ich alle Zuhörenden zur heutigen Ausgabe der Stunde der Psychologie. Es freut mich sehr, dass Sie uns wieder Ihre Aufmerksamkeit schenken. Und ich denke, Sie haben richtig entschieden, denn heute haben wir ein sehr, sehr interessantes Thema ausgewählt für Sie. Wir möchten natürlich heute, wie wir das immer in der Stunde der Psychologie machen, in die Gefühlswelten weiter vordringen. Und was liegt da näher, als einen Gefühlsforscher heute als meinen Gesprächsgast begrüßen zu dürfen? Wir wollen also reden über Gefühlswelt und das soziale Gehirn. Und ich bin mir sicher, und Sie werden genauso erfreut sein wie ich, dass es mir gelang, den Herrn Professor Dr. Philipp Kanske für diese Sendung gewonnen zu haben. Herr Professor Kanske, herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für die Zeit und die Gedanken, die Sie mit uns heute teilen möchten.
Ganz vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und freue mich auf das Gespräch.
Danke sehr. Schön, dass Sie sich, wie gesagt, diese Zeit nehmen und dass Sie uns heute hier aus der Türkei per Zoom-Meeting zugeschaltet sind. Und das ist gerade für mich als Menschen, als analogen Menschen in der digitalen Welt alleine schon mal ein Fortschritt. Und da alleine danke ich schon mal für diese technische Weiterbildung, die Sie hier dadurch mir ermöglichen. Ganz klasse.
Normalerweise wäre ich jetzt in Dresden, ne? Das wäre ja auch schon ein Stück, aber klar, jetzt also von Istanbul ist natürlich noch mal ein Schritt weiter.
Klasse, ja, die Technik macht das möglich und macht es möglich, dass Sie sozusagen hier in meinem kleinen Studio hier dabei sein können und heute Ihre ja wertvollen Gedanken und Erkenntnisse zum Thema Gefühlsforschung mit uns teilen. Ich möchte Sie noch mal kurz vorstellen. Sie sind also Psychologe, Sie sind Neurowissenschaftler, Professor an der Technischen Universität in Dresden, ja, und ein im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneter Wissenschaftler, was nicht nur der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis besagt, sondern ich durfte Sie ja selber schon einmal in einem Vortrag in unserem schönen Quedlinburg erleben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe und auch las, sind also Ihre Forschungsschwerpunkte die neuronalen Grundlagen von Emotionen, Emotionsregulation und das Verstehen der Emotionen. Wenn ich jetzt sage, mich macht es sehr, sehr glücklich und ein großes Gefühl der Freude löst es in mir aus, wenn Sie heute hier mein Gast sind, ist es, was Sie als Wissenschaftler auch bejahen können, dass letztendlich alle Menschen nach diesen glücklichen Momenten, nach dem Glücksgefühl suchen. Ist das, was letztlich uns alle Menschen eint? Würden Sie das so bestätigen?
Also prinzipiell sind Gefühle ja schon was die Evolution uns mitgegeben hat, weil sie hilfreich sind für irgendwas, ne? Und da ist, kann man so grob einteilen und sagen, dass Gefühle, die für uns angenehm sind, die streben wir eher an, also Zustände, die diese Gefühle auslösen, und Zustände, die eben unangenehme Gefühle auslösen, versuchen wir zu vermeiden, ne? Also ganz einfach jetzt Schmerz zum Beispiel, die Frage, ob es genau eine Emotion ist, ne? Ist eher vielleicht eine Körpersensation, aber ja. Sehr basal, trotzdem in die gleiche Richtung und gut, als Beispiel vielleicht ganz gut verständlich, ne? Ein Schmerz signalisiert uns, hey, hier passt das gerade gar nicht und wir müssen uns jetzt schützen und keine Ahnung, die Hand vom Herd zurückziehen. Oder ähnliches gilt auch für das Gefühl von Trauer zum Beispiel, ne? Das Trauer sagt uns, irgendwie stimmt das mit den Lebensumständen, so wie wir sie gerade haben, für uns nicht so perfekt. Das passiert, wenn wir einen Verlust erleiden, eine Krankheit oder sowas, aber auch Dinge, wo wir was verändern können. Also auch Trauer signalisiert uns zum Beispiel was. Und da sind halt positive Emotionen signalisieren uns, gerade passt das so. Gerade ist es für uns irgendwie eine gute Situation, so eine Situation streben wir an. Und genau, also von daher ist das schon was uns eigentlich alle vereint, würde ich sagen, das Streben danach, Zustände herzustellen, die uns die positiven Gefühle ermöglichen. Das kann in uns sein oder außerhalb von uns, ne? Also es gibt Möglichkeiten, in sich Gefühle zu generieren, ein bisschen unabhängig von dem Außen, aber hauptsächlich natürlich passiert das erstmal über das Außen.
Ist es, wie wirkt das auf Sie, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel diesen ganzen Buchmarkt anschauen und das ganze Streben nach Selbstoptimierung, nach diesem Streben nach Lebensglück, ist es, was Ihnen eher eine gewisse Sorge bereitet, dass die Menschen zu viel da rein investieren, oder halten Sie das für eine tendenziell gute Entwicklung?
Das ist eine sehr interessante Frage, ne? Man kann ja verschiedene Blickwinkel drauf haben, denke ich. Ein Blickwinkel, den man haben kann, ist zu sagen, dass die Menschen jetzt die Möglichkeit haben, sich mit der Ebene ihrer Gefühle, ihrer Erfahrungen, Bewusstseinsebene und so weiter auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, welche Erfahrungen sie prägen, ob sie ihr Leben durch diese Erfahrungen prägen lassen wollen oder andere Wege gehen wollen. All diese Themen werden da ja diskutiert. In welche Richtung möchte ich mein Leben bewegen? Dass wir uns damit beschäftigen können, ist ja eine großartige Sache. Da gibt es ja Generationen vor uns, wo das die Sicherung des Überlebens so weit im Vordergrund stand, dass es gar nicht so die Möglichkeit bestand, sich so sehr mit sich und den eigenen Gedanken, Gefühlen und so weiter zu beschäftigen. Also das ist schon eine tolle Sache. Die Frage ist so ein bisschen, wie geht man ran und was ist der Endpunkt, den man anzieht? Und da, wie die Engländer sagen würden, the method defeats the purpose manchmal. Also wenn wir zu sehr etwas anstreben, eine Verbesserung anstreben, kann es sein, dass wir damit so viel Stress auslösen, dass wir genau das Gegenteil von dem erzielen, was wir eigentlich wollen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel manche von diesen Selbstoptimierungs Ansätzen mir anschaue, wo gesteigerte Produktivität im Vordergrund steht, dann ist das was, was ich, wenn ich das sehr bewusst einsetze und sage, hier, ich habe ein Ziel, das möchte ich erreichen und da hilft mir jetzt Methode XY, ist das okay. Ne? Wenn ich jetzt aber das so als so ein grundsätzliches Herangehen an mein Leben verwende, dann fehlt mir vielleicht was. Also ich kann es mal an dem Beispiel von Achtsamkeit durchdeklinieren. Das ist ja eine Form der Selbstreflexion, die auch in die Mode gekommen ist in den letzten Jahren und viel inspiriert auch aus fernöstlichen Traditionen, Buddhismus vor allem. Die Idee oder ja eine der Ideen, die da drin steckt, ist ja, dass wir in einen Zustand kommen, der uns durch Meditation zum Beispiel, der es uns ermöglicht, ohne Bewertung das Hier und Jetzt so anzunehmen und zu beobachten, zum Beispiel wie unser Atem fließt. Und das ist was, was jetzt in der Selbstoptimierungsszene als so eine Methode verkauft wird, wie ich meinen Fokus trainieren kann, ne? Und dann vielleicht besser bin, irgendwie meine Arbeit zu erledigen. Und genau darin steckt der Widerspruch. Die Idee ist ja eben nicht zu bewerten, was ist. Ne? Also das Ziel von Achtsamkeit ist eigentlich gerade von dieser Bewertung und den Zielen nach irgendwas streben, dem Anhängen an Dingen loszukommen und eher das anzunehmen, was ist. Und wenn ich es jetzt einsetze, um irgendwie ein besonderes Ziel zu erreichen, dann wirke ich dem in dem Sinne entgegen. Und das passt sozusagen zu dieser ganzen Literatur, die es da gibt. Ne? Wie setze ich sie ein? Setze ich sie ein wirklich mit dem Ziel, mich als Mensch immer zu verbessern oder ein bisschen mehr nach Freiheit zu gewinnen in meinen Verhaltensmöglichkeiten, also weniger eingeschränkt zu sein durch vergangene Erfahrungen zum Beispiel, die ich gemacht habe und die mich eben prägen.
Mhm. Genau, auch da würden Sie vielleicht sagen, auch die Dosis macht das Gift, ja. Wenn ich einen Weg finde, der mir gut tut und mich dann tatsächlich weiterentwickelt und in meinem eigenen Verstehen, meinem eigenen Gefühlsverstehen und eventuell im besten Fall auch noch in dem Verstehen der anderen, meines Gegenübers, dann ist es durchaus also ein wirklich gangbarer und wertvoller Weg, den dort die Menschen gehen können, ja.
Absolut, dem würde ich total zustimmen, genau. Ja. Und wenn man es eben umdreht und sagt, mir geht es gar nicht drum, sozusagen mich zu entwickeln als Mensch, ne, und meine Fähigkeiten mit Emotionen umzugehen und Gefühle andere, wie Sie sagen, zu erkennen zum Beispiel, sondern mir geht es nur darum, eine bestimmte Aufgabe schneller zu erledigen, um schneller in der Karriere voranzuschreiten und so weiter, dann verliere ich so ein bisschen den Kern auf dem, worum es eigentlich geht bei diesen Ansätzen.
Genau.
Mhm. Und man kann es vielleicht noch ein bisschen ausdehnen, sogar in Richtung den Bereich, wo man von Psychopathologie spricht, also das, wo sich die klinische Psychologie drum kümmert. Also wenn Probleme, die man hat im Umgang mit sich und mit anderen zum Beispiel, so gravierend sind, dass man eben Hilfe braucht, eine psychische Störung vorliegt, sei es eine Depression, Angststörung, Abhängigkeit oder sowas.
Ja.
Da ist ja in den letzten Jahren auch eine viel größere Offenheit für die Behandlung. Also erstmal das Anerkennen, dass ein Problem eines solchen Ausmaßes vorliegt und auch die für sich anzuerkennen und zu sagen, okay, ja, hier kann es mir doch nutzen, wenn ich Hilfe annehme. Und Psychotherapie hat in meinen Augen sehr viel mehr Offenheit jetzt in der jüngeren Generation als vielleicht noch in der ein, zwei Generationen vor uns war. Und das passt, ne, zu diesem ganzen Trend hinzu. Man ist es okay, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und sich auch mal mies zu fühlen und dann mit Hilfe zu überlegen, in welche Richtung kann es anders gehen.
Das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ja diese Zunahme so stark ist und es geschätzt und wahrgenommen gar nicht so viel Angebote gibt an Therapeuten, wie es Bedarf und eventuelle Patienten oder Menschen gibt, die Hilfe benötigen. Hängt es zum einen damit zusammen, dass wir einmal zu viel unsere Gefühle beachten und uns zu stark sensibilisieren dafür? Oder ist es tatsächlich so, dass ganz viele durch die Lebensumstände etc., dass der Bedarf daran wuchs durch diesen Druck, den sich die Menschen ja auch vielfach selber machen? Sehen Sie da irgendwelche Kennzahlen und Kennzeichen, weshalb dieses so stark zunimmt? Oder geht es wirklich den Menschen auch immer nur wieder an dem eigenen Lebensglück zu arbeiten und zu sagen, ich möchte mich jetzt besser fühlen, jetzt mache ich einfach mal eine Therapie, was früher vielleicht gar nicht gang und gäbe gewesen wäre, weil er einfach das mal in der Familie besprochen hätte, was ihm aber vielleicht heute gar nicht mehr möglich ist. Wo sehen Sie denn da so gewisse Ursachen für?
Also was stimmt, ist, dass historisch sicherlich andere Systeme, andere Gruppen und so weiter das mehr aufgefangen haben auch, ne? Also sicherlich die festen Bezugsgrößen oder Gruppen, in denen man sich bewegt hat, also sei es die Familie oder das Dorf. Dann gab es einen Pfarrer im Dorf, mit dem man irgendwie, wenn man mal so ein Thema hatte, das besprochen hat vielleicht.
Genau.
Oder einen alten weisen Mann oder eine alte weise Frau, wer
Ja.
weiß. Also
Oder einfach nur mal die Dorfkneipe, ja. Manchmal auch nur einfach so
oder
ein,
dir doch bleiben, ja.
ja, ein Dorffest, also irgendwas, ja, wo die Menschen sich austauschen, ja.
Und was wir jetzt halt haben, ist ein neues Level an Expertise im Umgang mit wirklich auch diesen schwierigen Problemen, die bei Menschen mit psychischen Störungen auftreten können.
Ja.
Also da, das ist halt schon nochmal eine Situation, die über das hinausgeht, was man jetzt so beratend oder mal Ratschlag eben geben, ne? Was man da braucht. Also wenn jemand wirklich in einer klinischen Depression steckt, dann braucht das nochmal andere Ansätze als eine reine Beratung. Und da hat sich die Psychotherapie ja als Teildisziplin der klinischen Psychologie entwickelt über die letzten Jahre. Und es gibt wirklich viel gute Evidenz dafür, dass Psychotherapie da echt helfen kann. Und dafür ist sie natürlich eigentlich auch gemacht. Und die niedergelassenen Psychotherapeuten, die jetzt Psychotherapie anbieten, machen das eigentlich ja für Menschen mit einer psychischen Störung. Also, weil sie so ein bisschen angedeutet haben, ne, die Frage, jemand möchte sich gern besser fühlen und denkt sich, man macht mal jetzt eine Psychotherapie, das ist natürlich eigentlich nicht die Zielgruppe. Die
Genau.
Zielgruppe ist, und dafür zahlen auch die Krankenkassen, sind Menschen, bei denen das sozusagen so ein Schwierigkeitsgrad oder Level erreicht hat, wo man eben von einer psychischen Störung spricht.
Ja.
Dennoch haben Sie recht, dass es zu wenig Plätze, also zu wenig Angebot an der Stelle gibt. Das ist schon über einen längeren Zeitraum so, dass die Nachfrage da das Angebot übersteigt. Und das hat damit zu tun, dass also die Anzahl an Psychotherapeuten, die praktizieren dürfen in einem bestimmten Gebiet, ist eben wird festgelegt von einem Gremium und so weiter. Und das ist seit längerer Zeit nicht mehr wirklich angepasst worden an den Bedarf, auch an die Bevölkerungsentwicklung und so weiter und oder nicht genug angepasst worden. Und naja, deswegen gibt es in manchen Regionen halt sehr lange Wartelisten und man wartet ein halbes, in manchen Regionen sogar bis ein Jahr auf so einen Therapieplatz. Und das ist tatsächlich kritisch für jemanden, der wirklich eine klinisch bedeutsame psychische Störung hat, so lange zu warten, das ist nicht keine gute Sache. Das senkt auch die Prognose. Also wie gut die Therapie dann helfen kann, wird dadurch ein bisschen eingeschränkt.
Ja.
Das mag jetzt, warum ist das jetzt nochmal angestiegen? Also aktuell ist es ein bisschen angestiegen, auch nochmal wegen der vermutlich wegen der aktuellen
Pandemie?
Pandemie und
Ja.
der doch für die Menschen ganz schön belastenden Situationen, die das mit sich bringt. Also wir sehen schon, das kann man mittlerweile in den Zahlen ganz gut darlegen, dass das Ausmaß an Angst und Depressionen und so weiter, dass das schon angestiegen ist in der Zeit. Nicht flächendeckend über alle Bevölkerungsgruppen überall, aber so insgesamt doch. Und das bringt natürlich einen akut erstmal mehr Bedarf mit sich. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es wahrscheinlich auch dieses Bewusstsein dafür ist, es gibt Psychotherapie kann helfen, dass Menschen eher bereit sind, eine Therapie auch zu machen und dass dadurch auch die Nachfrage nochmal erhöht wird.
Genau, sehr interessant zu hören, ja. Und halten Sie die Einsamkeit, die auch gerade, wie Sie ja so schön mit einfließen ließen, diese Pandemiesituation, die auch eine gewisse Isolation, ja, nicht nur jetzt im Außen, dass alles beschränkt war, Restriktionen, Beschränkungen, dass wirklich diese innere und diese soziale Isolation, die dadurch einher auch geht, ganz großes Risikopotenzial birgt für Krankheit, für seelische Krankheit, dass es diese seelische Gesundheit sehr, sehr stark gefährdet und den Menschen, ja, als genauso gefährlich oder noch gefährlicher als das eigentliche Virus, was so grassierte, jetzt umhergeht?
An sich gibt es zur Einsamkeit tatsächlich mittlerweile viele Daten. Und die zeigen jetzt auch unabhängig von der Pandemie, dass Einsamkeit für die Gesundheit ungefähr so gefährlich ist wie Rauchen. Mhm. Das ist schon ein echter Fakt, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen kann. Also wenn man sich die Mortalitätsraten anschaut über einen bestimmten Zeitraum, gibt es längst schon Studien, die machen das in bevölkerungsrepräsentativen Gruppen. Schauen Sie, wer stirbt irgendwann, ne, in einem Zeitraum von meinetwegen 10 Jahren.
Ja.
Und schauen dann, was unterscheidet die Leute, die da gestorben sind, von denen, die eben nicht gestorben sind. Und was man da sehen kann, ist eben das Rauchen, bestimmte Alkoholkonsum, bestimmte Vorerkrankungen, keine Grippeimpfung zum Beispiel auch, dass die da alle einen Einfluss haben. Bewegungen, wie viel man sich bewegt natürlich auch und so weiter. Dass aber die stärksten Prädiktoren dafür, ob jemand in diesem Zeitraum sterben wird oder nicht, sind tatsächlich solche sozialen Faktoren, wie gut ist mein soziales Netzwerk, wie viele alltägliche Kontakte habe ich auch mit Menschen. Und also Rauchen kommt dann direkt danach oder liegt ungefähr gleich auf.
Ja.
Und also da geht es sozusagen nicht nur um so weiche Faktoren, wie wohl fühle ich mich, sondern es geht um Mortalität hier an der Stelle. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen das härteste Outcome, was man sich suchen kann in der Gesundheitsforschung. Und selbst da spielt also Einsamkeit so eine sehr, sehr wichtige, sehr große Rolle. Also wenn Sie was Gutes für Ihre Gesundheit tun wollen, dann schauen Sie, dass Sie Ihre Freundschaften erhalten und pflegen, dass Sie aber auch so kleine Kontakte in den Alltag einbauen, wie eben in kleinen einen Plausch beim Bäcker, nicht einfach nur krummelig rein und wieder raus oder dreimal fröhlich noch einen kurzen Wortwechsel einbauen oder sowas. Solche kleinen Sachen, die machen da auch viel aus tatsächlich.
Ja.
Und die sind natürlich jetzt in der Pandemiezeit mit den Distanzierungsmaßnahmen, die da so getroffen wurden, schwerer umzusetzen. Ne? Also das kann man digital natürlich machen. Das kann schon auch einiges kompensieren, denke ich, aber vielleicht eben auch nicht alles. Und also die angestiegenen Zahlen an Menschen, die eben jetzt psychische Belastungen erleben, das hat sicher auch mit diesen sozialen Einschränkungen zu tun. Sicher nicht nur, ne? Es gibt ja auch viele, die in wirtschaftliche Bedrängnis geraten sind oder Menschen, die über Monate hinweg irgendwie Homeoffice und Homeschooling und so weiter miteinander verbinden mussten und wo das einfach, man dann physisch auch an seine Grenzen kommt.
Genau.
Aber die soziale Komponente spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle.
Mhm.
Genau, und da denke ich, das Bewusstsein, also die ist in den letzten 10 Jahren dafür sehr gewachsen, dass diese sozialen Faktoren so eine große Rolle spielen, weil es immer einfach sehr gute Daten gibt. Und das ist was, wo die Forschung jetzt noch mehr hingucken müsste, wie bekommen wir das denn gut hin, dass wir unsere sozialen Netzwerke aufbauen und pflegen können? Also wie verstehen wir andere Menschen, ihre Gefühle, ihre Gedanken, in der Partnerschaft, wie kann ich eine Partnerschaft aufrechterhalten und so weiter. Also diese Fragen, die sind natürlich auch schon im Zentrum der Forschung in den letzten Jahren, aber da ist schon noch viel zu tun.
Ja, sehr, sehr schön, wie Sie die Brücke dazu auch jetzt schlagen. Sehen Sie auch da wirklich eine ganz, ganz starke Selbstverantwortung? Und würden Sie, wenn wir jetzt einfach mal wirklich zur Ratgebersendung mal ganz kurz werden, wir wollen ja an sich die Sachen betrachten und zur Selbstreflexion anregen, aber wenn Sie jetzt auch wirklich den Zuhörenden mit auf den Weg geben würden, dass jeder in diese Art soziale Kompetenz investiert und das trainiert und sagt, immer wieder doch den Anfang zu machen, diese kleinen Gespräche am Wegesrand, beim Kaufmann, Bäcker etc. überall zu pflegen und zu sagen, wie kann ich das besser machen, dass da einmal die Forschung, wie sie sagt, besser hingucken und dass jeder Mensch da auch für sich am Stellrädchen auch mal dreht und zu sagen, ich mache da was draus. Und weil das noch als kleine Überleitung auch da noch mit dazu, sind zu viele und machen Gefühle uns gewissermaßen auch starr, wenn jetzt, so geht es mir, bei vielen Menschen, die ich dann treffe, Ach, das funktionierte nicht. Ich machte negative Erfahrungen. Das löste also in mir negative Gefühle aus. So brauche ich es auch nicht mehr machen. Ich werde jetzt genauso zum gefühlskalten Egoisten. Ist das auch ein großer Grund? Beziehen sich zu viele Menschen auf die Vergangenheit und stärken diese negativen Gefühle uns in unserer Meinung daher zu sehr, dass wir nicht mehr in der Lage sind, immer wieder frisch und neu mit guter Energie auf andere zuzugehen?
Da haben Sie jetzt eine richtig große Frage gestellt.
Ja,
hier
ja.
Steht ganz viel drin. Da könnten wir jetzt eine Weile auspacken. Ja. Wir können ja mal anfangen und fragen Sie gerne auch nochmal nach, wenn ich jetzt irgendwie Aspekte noch nicht mit drin habe.
Ja.
Also ich denke aber, sind viele entscheidende Punkte drin, die interessant sind. Also ein Teil dessen, was Sie gerade angesprochen haben, ist ja die Frage nach, wieso ziehen wir uns manchmal zurück und was könnten wir da anders machen? Und klar, und ist das eher auf einer individuellen Ebene angesiedelt, ne, dass wir da jeder für sich gucken muss. Und also ja und nein, es ist auf so einer individuellen Ebene angesiedelt, insofern als dass jeder von uns sich da natürlich immer wieder dafür entscheiden kann, zu sagen, klar, das hat jetzt hier irgendwie wehgetan oder das fühlt sich irgendwie blöd an hier, was mir hier passiert ist. Aber ich entscheide mich trotzdem dafür, jetzt wieder offen zu sein und in Austausch mit dem anderen zu treten.
Ja, ja.
Also so eine Offenheit dafür, die können wir immer wieder individuell in uns wachrufen. Und meine Erfahrung ist, und da gibt es natürlich auch ein bisschen Daten dafür, dass das beim anderen dann auch potenziell wieder Offenheit generieren kann und ein Annähern und sich sozusagen so dann das System, was man jetzt zum Beispiel in einer kleinen Familie oder so ist, auch das Systemische ein bisschen was verändern kann. Denn letztendlich ist das viel schwieriger, sozusagen nur an sich selber was zu machen. Es ist viel einfacher, wenn das sozusagen in der Gruppe geschieht. Ne? Und die meisten von diesen sozialen Übungen, also wenn man solche sozialen Kompetenzen trainieren will, ich denke, auch die am besten funktionieren, sind eben die ich direkt auch mit jemand anders mache.
Ja.
Also zum Beispiel eben in der Familie mal drüber zu sprechen, in der Partnerschaft, fühlt sich XY für dich an, keine Ahnung, man kann zum Beispiel so eine Art von Gespräch machen, wo man sich wirklich mal intensiv über die letzte Woche austauscht und fragt, was ist für dich da, wie gelaufen, wie hat es sich für dich angefühlt, ja, offen zuhören, nicht gleich in so eine Verteidigung gehen, sondern wirklich mit der Idee, ich versuche jetzt mal die Welt aus den Augen des anderen zu sehen, und dann kann man das natürlich auch wechseln und der andere hört einem zu, wenn man selber darüber reflektiert. Also genau, die Übungen sind meistens, die man machen kann, sind ja schon mit den Leuten, die einem auch wichtig sind, und da ist es dann gut, das so zu machen auch, weil eben sich direkt in dem System was verändert und nicht nur ich als Einzelner. Es kann ja natürlich jetzt aber sein, dass die Menschen, mit denen ich so in meinem Alltag verbunden sind, dass die da vielleicht nicht so offen oder bereit dafür sind, und das sollte einen nicht entmutigen, sondern man kann trotzdem auch viele Schritte erstmal als einzelne Person gehen, und da gibt es mittlerweile auch ganz gute Daten dafür, dass so verschiedene Formen von Meditationen zum Beispiel das befördern können. Also jenseits von der im engsten Sinne Achtsamkeitsmeditation, wo es also darum geht, zum Beispiel den Atem zu beobachten, wie er ein- und ausströmt, gibt es auch Formen der Meditation, die direkt auf Gefühle abzielen. Wird auch manchmal unter die Achtsamkeitsverfahren mit subsumiert. Zum Beispiel eben so eine Art liebevolle Güte oder Mitgefühl in sich zu generieren. Das aus dem Buddhismus inspiriert wäre das die Metta-Meditation. Und genau. Und was man da übt, ist im Prinzip immer wieder in sich so ein Gefühl von Wohlwollen und Fürsorge für sich selber auch, aber auch für andere eben in sich wachzurufen. Und wenn man das viel trainiert, dann fällt das in einer akuten Situation, die schwierig ist im Alltag, ein bisschen leichter, das dann auch zu tun. Und wenn ich in einem Streit mit jemandem zum Beispiel so ein Müh davon wegkomme, nur in meiner eigenen Bubble zu sein, sozusagen meiner eigenen Blase und die Welt gerade nur aus meiner Augen zu sehen und meine Rechte durchdrücken zu wollen, sondern ein bisschen auch zu sehen, hey, dem anderen, dem geht es wahrscheinlich gerade auch nicht so gut in dieser Situation. Dann kann einfach ein bisschen eine Weichheit und ein Verstehen irgendwie in so einen Konflikt auch reingetragen werden. Das heißt nicht, dass man sich über den Tisch ziehen lassen sollte, ne?
Ja.
Aber dass man den anderen eben mit im Blick hat. Also Ermutigung dazu auch durchaus an sich selber auch mit sich selber so Sachen zu machen. Wenn das sozusagen in der Familie oder mit den Menschen, mit denen man viel zu tun hat, schwierig ist, das gemeinsam schon hinzubekommen. Und jetzt hatten Sie ja danach gefragt, was beeinflusst das? Also stecken wir da irgendwie in der Vergangenheit, wenn
Ja,
sowas passiert?
genau.
Das ist natürlich eine große Frage. Also zum einen ist das, was in der Vergangenheit passiert ist, für, das heißt mal so ganz, ganz allgemein gesprochen, für uns natürlich enorm prägend und wichtig, ne? Also, dass ich irgendwann mal und Sie und alle Zuhörenden wahrscheinlich in unserer Kindheit mal die deutsche Sprache gelernt haben, ne? Und das als Wissen jetzt verfügbar haben aus unserer Vergangenheit, hilft uns jetzt, dieses Gespräch zu führen. Sonst würden wir
Genau.
uns erstmal schon mal gar nicht verstehen. Also, dass alles in der Vergangenheit passiert ist, ist ja deswegen nicht alles schlecht, dass es in der Vergangenheit passiert ist, sondern es schafft die Basis dafür, dass wir jetzt so als Erwachsene operieren können und alle möglichen Dinge tun können. Und es passieren natürlich aber auch viele Dinge, die uns prägen, die wir vielleicht gar nicht so bewusst haben oft. Also gewisse Dinge, wie wir die Welt sehen. Man kann das zum Beispiel beobachten bei Menschen mit einer Depression, dass das Menschen sind, die so grundsätzlich zum Beispiel die Welt eher schwarz-weiß sehen als auch in Grautönen. Und wenn man sozusagen so grundsätzlich so ein bisschen so an die Welt rangeht, dann führt das dazu, dass man in vielen Situationen eben, naja, nicht so flexibel reagieren kann. Und das macht es schwieriger, mit den Situationen umzugehen. Und in der Psychotherapie würde man das so ein bisschen rausarbeiten. Also man würde über bestimmte Situationen sprechen, in denen das so war, derjenige also zum Beispiel einen Konflikt oder ein Thema irgendwie eher so schwarz-weiß gesehen hat. Man würde herausarbeiten, hey, da gibt es ja noch diese Grautöne, die dazwischen liegen. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann können die Patientinnen auch dazu kommen, das aktiv selber zu tun. Und also ihre Prägung, die sie irgendwie gelernt haben, die Welt so und so zu sehen, ein bisschen verändern. Und das schafft einfach neue Verhaltensspielräume. Also ich kann dann eben freier entscheiden, wie möchte ich den nächsten Schritt gehen, in welche Richtung möchte ich mein Leben als nächstes bewegen. Ich bin nicht so abhängig davon, was ich gelernt habe, sondern kann da freier entscheiden. Und die drastischsten Erfahrungen, die Menschen machen können, die dann stark beeinflussen, wie wir die Welt sehen, das sind traumatische Erfahrungen. Und in einem Trauma versteht man Situationen, wo es ums Überleben geht, sag ich mal. Also es kann auch um schwere Verletzungen gehen und so weiter, aber Situationen, die wirklich extrem bedrohlich für uns werden können oder wo wir beobachten, wie jemand in einer extrem bedrohlichen Situation ist. Also ein Überfall zum Beispiel, Vergewaltigung. Auch Naturkatastrophen können dazu gehören, wobei diese menschengemachten Traumata nochmal stärkere Auswirkungen darauf haben, ob sich dann wirklich auch Störungen daraus entwickeln, also psychische Störungen wie eine posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel.
Genau.
Und es gibt auch Menschen, die so eine Traumata chronisch erleben, ne? Also nicht einen Raubüberfall, sondern irgendwie immer wieder körperliche Misshandlungen in der Kindheit zum Beispiel. Und solche drastischen Erfahrungen, wie es Traumata sind, die können natürlich unsere Weltsicht auch auf drastische Weise beeinflussen und uns sehr einschränken darin, wie wir die Welt sehen. Also zum Beispiel eben so, dass ich, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich unabhängig von dem, was ich tue, dass ich immer wieder bestraft werde als Kind. Vielleicht weil ein Elternteil mit einer Alkoholabhängigkeit zu tun hatte und eben dann unkontrolliert geschlagen hat und das gar nichts mit dem Verhalten des Kindes zu tun hatte, sondern einfach mit dem Alkoholkonsum des Erwachsenen. Und also was lerne ich denn dann, ne? Dann lerne ich, egal was ich tue, ich kann meine Situation nicht beeinflussen. Also ich komme in so eine erlernte Hilflosigkeit hinein und in eine Situation, in der ich anderen gar nicht vertrauen kann. Und wenn ich mit so einer Weltsicht Also egal, was ich tue, ich kann meine Situation eh nicht wirklich beeinflussen und Vertrauen kann ich anderen eigentlich nicht entgegenbringen. Wenn ich mit so einer Weltsicht durchs Leben gehe, habe ich es echt schwer, mir gute soziale Beziehungen aufzubauen, Freundschaften. Und darüber, dass Freundschaften ja so wichtig sind, haben wir ja schon gesprochen. Und da ist es also ganz wichtig, dass man da zum Beispiel mit einer Psychotherapie daran arbeitet, diese Weltsicht, die durch die Vergangenheit geprägt ist, zu verändern.
Ganz klasse, dass Sie auch noch diese Thematik wieder auch mit Thema Depressionen ansprachen, denn ich sende auch immer, ich bin ja immer den ersten und den dritten Dienstag im Monat mit der Sendung dran und es gibt dann da parallel dazu immer der zweite und vierte, auch hier im Radio, dieses Thema Radio Depressione, wo auch eine große Zuhörerschaft ist und ich glaube da, wenn uns da diese Zuhörer jetzt zuhören werden, dann werden die da auch nochmal den ein oder anderen Kraftgedanken sich damit rausziehen können. Und dieses Thema, genau die emotionale Intelligenz, wie Sie ja auch im Vorfeld ja schon mal sagten, die ja sehr stark schon beschrieben ist, und dieses soziale Gehirn, wo Sie ja die Vorträge drüber halten und ganz wunderbar auch da die Teilnehmer auch mindestens ein, zwei Stunden mitreißen können, in Anführungszeichen mitreißen oder also mit Achtsamkeit versorgen und dass Sie ihnen da sehr, sehr achtsam zuhören. Das ist in dem Sinne, was ist denn da so Ihre wichtigste Erkenntnis aus den vielen Studien oder Experimenten, die Sie auch machten? Mir fällt zum Beispiel ein, einmal jetzt bei meiner Vorbereitung schaute ich nochmal und fand da etwas, dass Sie mit den Teilnehmern eine Art oder das kontemplative Gespräch durchführen, dass die das üben. Was ist denn das speziell? Und gibt es noch eine ganz wichtige, frappante Erklärung und Erkenntnis aus den ganzen tollen Studien, die Sie betrieben haben? Sie sagen, das war jetzt für mich genau überraschend. Was gibt es da so eine wichtigste Erkenntnis raus?
Also mein Forschungsgebiet, Sie haben es ja am Anfang schon so ein bisschen umschrieben, sind tatsächlich die sozialen Interaktionen und die Gefühle in sozialen Interaktionen insbesondere. Also aber danach zu fragen, was befähigt uns eigentlich, mit anderen sozial zu interagieren? Und da spielt eben was wie Emotionsregulation eine Rolle, aber auch Empathie, also das Einfühlungsvermögen und auch die Fähigkeit, uns in die Perspektive des anderen hinein zu versetzen. Dann stelle ich mir sozusagen die Frage, wie macht das Gehirn das? Wie setzt das Gehirn das um? Wie sind diese Prozesse aber auch verändert bei Menschen, die psychische Störungen haben zum Beispiel? Und wie können wir sie auch trainieren? Und genau, da eine interessante Erkenntnis ist zum Beispiel die, dass die Fähigkeit, sich einzufühlen in andere, also was wir im engeren Sinne als Empathie bezeichnen, und sich einzudenken in andere, also mal die Welt aus den Augen des anderen zu sehen, die Perspektive der anderen einzunehmen, dass die gar nicht so stark miteinander zusammenhängen, wie man meinen könnte. Also man hätte jetzt vermuten können, dass jemand, der sehr gut darin ist, sich in andere einzufühlen, auch jemand ist, der sich gut in andere eindenken kann. Also das sind so die sozialen Superwesen und jemand, der eben sozial nicht so geschickt ist, der kann dann auch beides nicht so gut. Und das ist nicht der Fall, sondern an sich sind das trennbare Eigenschaften, die auch nicht miteinander korrelieren. Also das heißt eben, es gibt keinen statistischen Zusammenhang zwischen beiden. Das heißt jetzt nicht, dass die dich in einer komplexen Alltagssituation, wo mir jemand was Emotionales erzählt und ich auch versuchen muss zu verstehen, was derjenige meint, weil er so emotional ist und irgendwie nicht so stringent erklärt, vielleicht was gerade los ist, dass die dann beide aktiv sind und sich auch gegenseitig beeinflussen können. Aber die Fähigkeiten an sich sind erstmal unkorreliert. Und das ist schon eine ganz interessante Erkenntnis gewesen von einer relativ großen Studie, die wir gemacht haben und die wir auch jetzt in einer großen Meta-Analyse, also eine Studie über viele Studien hinweg, bestätigen konnten. Und genau, und was uns das sagt, ist aber auch, dass wir diese Fähigkeiten, die ja sehr wichtig sind für das soziale Miteinander, ne, dass ich die Gefühle anderer und die Gedanken verstehen und auch nachempfinden kann, dass wir uns diese Frage auch stellen müssen, wie können wir die gut trainieren? Und das ist als Teil einer sehr großen Studie, einer großen Trainingsstudie in Leipzig, am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, wo ich gearbeitet habe, bevor ich an der TU Dresden angefangen habe, gab es da diese sehr große Studie unter der Leitung von Tanja Singer und da war ich Teil dieser Studie und da haben wir eben diese kleinen Übungen, sage ich mal, untersucht, auch von denen, die Sie jetzt schon angesprochen haben, zum Beispiel diesen kontemplativen Dialog. Was wir da eben gemacht haben, ist, mit dem Wissen, dass das so trennbare Eigenschaften sind, ne? Das Einfühlen, das Eindenken, haben wir eben auch gedacht, okay, dann müssen wir die auch gesondert ansprechen mit Übungen. Und haben eben Übungen gemacht, wo man, also es gab jeweils Meditationsübungen, die das sozusagen man das im Einzelnen üben konnte, aber es gab auch immer Übungen, die man mit einem Partner oder einer Partnerin gemacht hat. Und diese Partnerübungen waren solche kontemplativen Dialoge, die eben zum Beispiel auf die Emotionen fokussierten. Ich beschreibe meine Gefühle, wie fühlen die sich an, wie habe ich die im Körper wahrgenommen zum Beispiel, wie war das für mich, diese Emotionen zu erleben? Der andere versucht, die empathisch nachzuempfinden. Und dann wechselt es im Gespräch. Das haben unsere Probanden dann jeden Tag für 3 Monate mit einem Partner gemacht. So 10 Minuten insgesamt ging dieses kurze Gespräch. Und der kontemplative Dialog, der mehr auf dieses Eindenken abzielte, da ging es darum, Situationen zu beschreiben aus verschiedenen Blickwinkeln, wie ich sie erlebt habe. Und der andere sollte dann immer raten, aus welchem Blickwinkel berichte ich denn gerade. Also so diese Blickwinkelwechsel eben üben. Und tatsächlich konnten wir da zeigen, dass wenn man das so regelmäßig macht, über einen längeren Zeitraum hinweg, dass das dazu führt, dass Menschen besser werden darin, sich in andere einzufühlen oder auch Mitgefühl für andere zu generieren und sich in andere einzudenken, dass wir die also auch getrennt trainieren können. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass diese Fähigkeiten plastisch sind, also veränderbar sind, dass das nicht nur auf einer Verhaltensebene zu sehen ist, sondern sogar auf einer neuronalen Ebene, also im Gehirn verändern sich die Netzwerke, die uns das Einfühlen und Eindenken ermöglichen. Nicht nur in einer funktionellen Weise, also wenn ich gerade dabei bin, diese Fähigkeit auszuüben, also im Moment, wo ich mich an eine andere einfühle, sondern vor allem eben auch auf einer strukturellen Weise. Das heißt also, in dem Fall war es die Dicke des Kortex, die wir uns da angeschaut haben. Und die Dicke des Kortex in dem Netzwerk, was Einfühlen bzw. Eindenken ermöglicht, die verändert sich so ein bisschen. Und dass das über 3 Monate schon möglich ist, das war wirklich eine interessante Erkenntnis und eigentlich auch ermutigend dahingegen, dass ja, es sich lohnt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, sich mit Gefühlen und Einfühlen und Eindenken zu beschäftigen, weil es tatsächlich was verändert auf einer körperlichen Ebene sogar. So ein bisschen wie eben regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen oder zu Hause Liegestütze zu machen,
Ja.
die Muskeln wachsen lässt, so können wir auch Strukturen in unserem Gehirn verändern.
Ist ein mentales Fitnessstudio, mentales Fitnesstraining sozusagen, ja. Mal ein
Bisschen
lapidar,
als Metapher kann man das vielleicht
mal
verwenden, genau.
einfach ausgedrückt, ja. Erklären Sie noch mal einmal kurz, ganz bitte, der Kortex für die Zuhörenden, die das noch nicht genau wissen. Der Kortex ist noch mal bitte.
Gute Frage. Der Kortex ist ein Teil des Gehirns
Ja.
und zwar der Teil, der außen um das Gehirn liegt, also den man sehen würde, wenn man jetzt den Schädel öffnen würde,
Ja.
der so gewunden ist, ne, wo es diese Falten und so weiter gibt. Das ist, man spricht auch von der grauen Substanz. Das ist sozusagen das, was sich außen so um das Gehirn legt und wo die Zellkörper drin sitzen, der Neuronen, also der Nervenzellen, also sozusagen der Ja, die Hauptrecheneinheit einer Nervenzelle.
Ja.
Und das liegt um die sogenannte weiße Substanz, die liegt dann also drunter. Wenn wir jetzt so in das Gehirn reinschneiden würden, käme nach dieser grauen Substanz dann die weiße Substanz. Und die weiße Substanz, das sind die Faserverbindungen zwischen diesen Zellkörpern von den einzelnen Nervenzellen. Die sind halt alle miteinander verbunden genau, da gibt es also ganz viele Faserverbindungen. Und das, was wir uns da angeschaut hatten, zunächst war eben die Dicke der Schicht, in der die Nervenzellkörper selber liegen.
Ganz interessant, mal diesen Einblick auch da nochmal mit ganz bildhaft den Zuhörenden hier darzustellen. Und würden Sie aus dieser Übung, aus diesen Studien bezüglich dieses kontemplativen Gespräches, so in ein, zwei Sätzen, auch was jetzt jeder, der uns hier verfolgt und sagt, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren, was er mit seinem Partner machen könnte? Was sind das vielleicht zum Beispiel für zwei, drei Fragen? Wie gelingt ein kontemplativer Dialog jetzt unserer Frau Müller und unserem Herrn Schulze, die uns gerade hier zuhören? Was kann er jetzt mit seinem Partner, mit einer Partnerin, Freund, Freundin hier durchführen? Was wäre da für ein Tipp?
Ich greife mal eine der Übungen raus, die
Ja.
so zum Einstieg vielleicht ganz gut ist.
Ja.
Und zwar wäre das diese emotions-mitgefühls-fokussierte kleine Dialog. Der hat ein bisschen eine künstliche Komponente, nämlich, dass man, wenn man gerade in der zuhörenden Rolle ist, dass man dann nicht seine aktuellen, also nicht reagiert auf den anderen, nicht also offensichtlich reagiert, sondern man ist einfach nur der achtsame Zuhörer.
Ja.
Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen jetzt gerade was erzählt von Ihrem Partner, also nicht dazu nicken und bestätigen oder ja oder Nachfragen stellen, sondern einfach mal wirklich nur sehr achtsam und zugewandt, aber eben still zuzuhören. Also man schafft damit, über dieses still Zuhören erstmal für den anderen Raum wirklich tief zu gehen in die Situation, die er oder sie berichten möchte, hinein und dahin zu kommen, zu fragen, welche Gefühle habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt über den letzten Tag mal reflektiere, ne, welche Gefühle habe ich denn da in einer schwierigen oder einer schönen Situation erlebt? Es bietet sich ein bisschen an, da eine schwierige Situation und eine Situation, die schön war, auszuwählen, jeweils eine, und mit der schwierigen anzufangen, da zu berichten, was war da ganz kurz, was war da eigentlich passiert, und dann darauf zu fokussieren, eben, was habe ich da gefühlt in dem Moment? Wie hat sich das Gefühl auch im Körper angefühlt? Kann ich das Gefühl wirklich benennen, was Trauer, Wut, Freude, Überraschung, Angst?
Ja.
Also mal zu schauen, welches Gefühl war wirklich da, wie hat sich es angefühlt und darüber zu sprechen und dann, ne, damit man nicht so in diesen negativen Stecken bleibt, dann noch eine Situation, für die man dankbar ist, sich auszuwählen und zu sagen, okay, wie hat sich das denn angefühlt und welches Gefühl habe ich hier empfunden? Und also wir haben das in der Studie so gemacht, dass die Leute wirklich relativ knapp Zeit hatten. Also man hatte 5 Minuten Zeit, um über diese beiden Situationen zu sprechen, jeweils 2,5 Minuten. Dann gab es einen kleinen Gong oder man kann sich einen Wecker stellen und dann wechseln. Und der Erzählende wird zum Zuhörenden und andersrum. Genau, und wenn man gerade in der zuhörenden Rolle ist, dann ist die Aufgabe wirklich eben so achtsam zuzuhören, den anderen aber nicht irgendwas zu fragen oder so, sondern und auch nicht Missbilligung zu äußern oder so, ne?
Ja.
Sondern einfach nur so achtsam dabei zu sein und in sich aber so ein Gefühl von Mitfühlen und Einfühlen wachzurufen. Also wie kann ich die Situation wirklich aus den Augen des anderen sehen und versuchen, ja, mir vorzustellen, wie das für den anderen war und ja, vielleicht dieses Gefühl wirklich ein bisschen nachzuempfinden. Also zu schauen, dass ich selber auch mal schaue, würde mich das vielleicht auch traurig machen, wenn ich in der Situation wäre? Wie würde sich diese Traurigkeit bei mir anfühlen? Und kann ich dem auch mit einem positiven Mitgefühl, also mit diesem fürsorglichen Gefühl begegnen? Das ist ganz wichtig, dass man eben nicht in dem ich fühle mich nur ein in diese Traurigkeit, dann sitzen wir beide da und sind traurig, stecken bleibe, sondern dass ich auch in mir so dieses fürsorgliche Gefühl habe. Also als Bild dafür kann man sich vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn eine Person, die man sehr liebt, das Kind oder die Großmutter, wer auch immer, wenn es der nicht so gut geht, dann kommt bei den meisten Menschen relativ automatisch so ein ganz fürsorgliches, warmes, auch schönes Gefühl. Und dieses Gefühl, das noch mit hinzuzunehmen, zu dem sich erstmal in die Traurigkeit oder so einzufühlen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Ganz wunderbarer Hinweis, ja, danke. Vielleicht macht ja gleich der ein oder andere, der jetzt die Inspiration dazu bekam, das Ganze mal zu Hause oder wo er auch immer gerade ist und fühlt sich mal wirklich da hinein. Wertvolle Übung. Herr Professor, wir sind schon bei fast 44 Minuten. Wir haben jetzt also nur noch knappe 10 Minuten. Und wenn Sie ja schon uns Ihre wertvolle Zeit schenken und ich wirklich die Chance habe, die großartige Chance, Sie hier uns und näher ja, mit Ihrem ganzen Wissen mal heranzuführen und rüberzubringen und einiges tolles Wissen mit Ihnen zu teilen, würde ich gerne mal noch ein paar Fragen stellen, die sicherlich auch durchaus nicht in ein, zwei Sätzen nicht zu beantworten sind. Aber ich würde mich freuen, vielleicht gelingt es uns ja, dass wir noch so zwei, drei Punkte mit reinnehmen können. Und zwar Sie und Ihre Frau Clarissa, die ja wunderbar auch, Sie machen eine Kombination auch aus Vorträgen und Musik, wo sie dann herrlich die Bratsche spielt. Das konnten wir heute ja nun hier nicht mit einfließen lassen. Heute war es ja nun nur der Redebeitrag. Vielleicht noch mal ein Satz dazu. Wie viel Macht übt die Musik auf uns und unser Gefühlsleben aus. Ist das eines auch der wichtigsten Energien, die wir uns sozusagen zukommen lassen können?
Die Musik ist auf jeden Fall eine ganz tolle Möglichkeit, uns Gefühlen zu öffnen. Das können sowohl Gefühle von Traurigkeit sein, zum Beispiel, wo es irgendwie schwierig ist, die zuzulassen. Da kann Musik helfen, aber auch um uns in eine gewisse lockere Stimmung oder eine fröhliche Stimmung zu bringen. Auch da kann Musik eine ganz tolle Möglichkeit sein, das zu schaffen. Also die Musik hat da das Potenzial, ganz, ganz viel an Gefühlen in uns auszulösen. Und wir haben jetzt gerade in einer kürzlich veröffentlichten Studie auch zeigen können, dass Gefühle, dass Musik auch einen Einfluss hat auf solche sozialen Gefühle, wie wir sie jetzt gerade hier besprochen haben im Vorfeld. Also zum Beispiel Empathie, die Fähigkeit, sich einzufühlen, die wird, wenn wir emotionale Musik hören, tatsächlich nochmal verstärkt. Und das ist ein spezifischer Effekt. Also da geht's wirklich um die Empathie, die verstärkt wird, nicht um das, ist auch nicht ein allgemeiner Stimmungseffekt, dass sozusagen wir generell so ein bisschen, keine Ahnung, bei emotional trauriger Musik dann ein bisschen trauriger sind und der andere ist eben auch traurig und dann sind wir gemeinsam traurig, sondern dass es wirklich darum geht, dass es Einfühlen, dass das verstärkt wird. Und es ist auch nicht das Eindenken, das verstärkt wird, sondern ganz spezifisch die Fähigkeit, sich einzufühlen. Also die Musik rührt irgendwie das Gefühl an und das ermöglicht uns, das Gefühl anderer auch besser dann mitzuempfinden. Das ist zum Beispiel so eine ganz tolle Sache, dass es eben auch in dem sozialen Miteinander wirklich so eine Rolle spielt.
Genau, also da bitte an dieser Stelle mal herzliche Grüße an Ihre Frau. Das war wirklich sehr interessant und das so zu erleben in dieser Kombination, ganz, ganz klasse. Und ja.
Eine ganz kurze Einfügung von mir an dieser Stelle. Es war auch für mich ganz toll, dieser Vortrag damals in der Marktkirche in Quedlinburg, weil diese Kombination aus Musik und Vortrag, die hat man jetzt im akademischen Umfeld, wo ich mich hauptsächlich bewege, auch nicht so oft.
Ja, genau.
Es bietet ja auch dem Vortragenden, also mir in dem Fall, die Möglichkeit, immer mal wieder so eine Pause der Kontemplation zu machen, während die Musikstück kommt und zu überlegen, wie kann ich denn jetzt an der nächsten Stelle vielleicht noch ein bisschen alltagsnäher oder so einsteigen mit einem guten Beispiel oder so, oder so ein bisschen auch zur Ruhe zu kommen dazwischen. Also auch für mich war das eine ganz tolle Erfahrung, so diese Mischung aus Musik und Vortrag da mal zu haben. Und dass es nun meine Frau war, die da mitgemacht hat, hat mich natürlich besonders gefreut.
Klasse. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön. Und wenn sich da die Gelegenheit einmal wieder bietet und Sie hoffentlich das ja vielleicht auch mal in unserer Region hier im Herzland mal durchführen würden, dann kann ich also nur jedem empfehlen, dem auch mal beizuwohnen und das mal auf sich wirken zu lassen und diese Kombination aus viel gutem Fachwissen mit der Musikkombination. Ganz toll. Eine nächste Frage mit der Bitte nochmal um kurze Antwort. Ich weiß ja, Sie könnten da wirklich ganz, ganz viel und viel Wertvolles uns noch mit auf den Weg geben. Eines der prägendsten Gefühle für die Menschen ist ja die Liebe. Können Sie als so wunderbarer Wissenschaftler ein, zwei Sätze sagen, wie beschreiben Sie das Gefühl oder die Liebe? Gibt es da eine Erklärung? Was macht das mit den Emotionen? Warum ist das so prägend für alle?
Ja, die Liebe kann schon eine sehr überwältigende Emotion sein und ja auch eine ganz tolle, die uns für einen anderen Menschen so sehr öffnet. Ne?
Ja.
Und es gibt Studien, die sich zum Beispiel diese Verliebtheit angeschaut haben, also das Stadium, in dem man am Anfang einer Beziehung ist und da auch alle möglichen neurochemischen und funktionalen Veränderungen im Gehirn zeigen kann, die übrigens interessanterweise ähnlich sind, wie wenn Menschen so leicht in so eine Manie gehen. Also da gibt es Gemeinsamkeiten, das ist so ein überschwängliches Gefühl. Das lässt ja dann meistens in der Beziehung nach und kann eher eine anderen Form vielleicht der Liebe weichen, die dem näher ist, was ich gerade beschrieben habe, als dieses Gefühl, wie dieses Gefühl der Zuwendung und Wärme, also dieses fürsorgliche Gefühl, Mitgefühl für andere. Also so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit mit dem anderen und Fürsorge und Wärme und liebevoller Güte für den anderen, was also nicht sozusagen diesen Überschwang so sehr in sich hat, aber trotzdem eine tiefe Verbundenheit bedeutet.
Ja. Ganz genau, wunderbar gesagt, ja. Und sicherlich unterscheiden Sie da auch zwischen diesem Verliebtsein, diesem ersten überschwänglichen mit Schmetterlingen im Bauch, wie man so sagt, und diesem wirklichen Verbundensein, diese Liebe, die sich dann über Jahre auch entwickelt, ja.
Genau, da lässt sich schon ein Unterschied machen.
Genau.
Interessanterweise gibt es ein paar ganz wenige Menschen, bei denen dieser sehr überschwängliche Zustand anhält. Also die wenn sie den anderen sehen, auch nach 50 Ehejahren noch dieses gleiche Kribbeln und diese Aufregung empfinden wie ganz am Anfang. Das ist ganz spannend. Das sind sehr wenige, aber es gibt solche Fälle.
Klasse, ja, toll. Das ist ganz, ganz vielen zu wünschen. Ja, wer das sich so bewahrt oder wie ich einfach mal ich selber handhabe und sage, ich muss mich immer wieder neu oder ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue ins Leben. Und genauso, wenn das zu einem Partner, einer Partnerin ist, zu Menschen, das ist doch ganz, ganz wichtig und wertvoll für das Lebensglück, ja. Gehört also auch, wir haben noch 5 Minuten, gehören also Herz und Gefühlswelt immer auch zusammen?
Also, ich bin jetzt nicht ganz sicher, worauf Sie mit Herz hinaus wollen. Was man aber sagen kann, ist, dass der Körper für die Gefühle insgesamt extrem wichtig
Ja,
ist. Also
ja.
Hier, zum Beispiel auch das Herz, also die Herzratvariabilität zum Beispiel, so ein bestimmter Marker davon, wie rhythmisch das Herz schlägt, hängt sehr mit der Aktivität des Parasympathikus zusammen, also des Systems, was uns Ruhe und Ausgeglichenheit verschafft auch und um da so ganz verkürzt darzustellen. Also wenn man zum Beispiel, interessantes Experiment ist, wenn man Leute in einen physisch aufgeregten Zustand bringt, zum Beispiel indem man ihnen Kaffee oder Cola serviert, wo ja Koffein drin ist, beim Speed-Dating versus wenn man ihnen eben ein Getränk serviert, wo kein Koffein drin ist, dann ist die Gruppe, die gerade so ein Koffeingetränk getrunken hat und wo der Körper einfach in so einem erregteren Zustand ist, die berichten dann, dass sie sich häufiger verlieben in das Gegenüber. Und die Theorie ist hier, dass das Gehirn die Signale aus dem Körper, also die physische Erregung, nutzt, um zu interpretieren, wie toll die Situation gerade für uns war, ne? Und wenn die physische Erregung stark ist, dann macht das Gehirn daraus, oh, der andere muss uns so aufgeregt haben, der muss ja ganz toll sein. Also der Körper ist sozusagen dafür, welche Gefühle wir empfinden, wie wir eine Situation interpretieren und dann eben auch Gefühle entwickeln, ganz wichtig. Und das gilt für so Verliebtheit, gilt aber auch für viele, viele andere Gefühle wie Ärger und Wut und so weiter.
Genau, genau. Prima, das fassen Sie genau wunderbar zusammen. Darauf wollte ich auch hinaus in dieser leider nur noch wenigen Sendezeit, die wir hier zur Verfügung haben. Ansonsten, na klar, würde ich lieben gerne noch eine 2. Stunde mit Ihnen ja hier dranhängen. Aber leider, dem Glücklichen schlägt ja keine Stunde, aber auch dem Glücksstrobel hier, der bekam leider auch nur die 1 Stunde Sendezeit. Ganz kurz noch einmal dazu, bevor wir uns jetzt hier verabschieden. Was macht für einen wie Sie, Neurowissenschaftler, in wie groß spielt auch Spiritualität oder der Glaube? Findet das auch sogar in Ihnen auch noch Platz? Oder ja, welche Bedeutung hat eine gewisse Spiritualität auch in Ihrem Leben?
Das hängt nun, also wenn ich ganz so persönlich für mich und mal jetzt nicht nur aus der Forscherperspektive spreche, bei mir schon auch mit meiner Prägung und meinen Erfahrungen zusammen, die ich als Kind gemacht habe, wo ich in der Kirche groß geworden bin und mein Großvater, den ich allerdings persönlich gar nicht kennengelernt habe, aber der natürlich die Familie sehr geprägt hat, der war auch Pfarrer und also da ist auf jeden Fall eine gewisse Offenheit dafür da, sich diesem Thema Glauben und Spiritualität auch zu widmen. Und ich denke, für Menschen, die sich diesem Thema öffnen können, Spiritualität im Allgemeineren, darunter verstehe ich jetzt sozusagen nicht unbedingt ein personaler Glaube an einen persönlichen Gott zum Beispiel, ne? Sondern das kann man auch breiter fassen. Aber wenn man sozusagen sich dem Thema Spiritualität ein bisschen öffnet, dann kann das manchmal auch hilfreich sein, darin zum Beispiel in der Psychotherapie das als eine Ressource auch mit zu begreifen und zu gucken, okay, inwiefern kann mich das stärken? Genau. Das ist aber natürlich eine unheimlich individuelle Sache. Also und da es gibt ja auch Leute, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, die eher sie davon Abstand nehmen lassen. Ne? Also Traumatisierung findet ja leider auch, die Skandale in der katholischen Kirche sind ja gerade so durch die Presse nochmal gegangen, spielt da eine große Rolle und dann ist da natürlich eher Abstand da. Mhm. Genau, für mich sind in den letzten Jahren auch noch die individuelle Praxis hinsichtlich davon, wie kann ich eben zum Beispiel achtsam mit anderen Menschen umgehen, wie kann ich das sozusagen mein natürliches Herangehen an andere Menschen ein bisschen auch verändern, indem ich viel meditiere zum Beispiel. Das ist eine wichtige Frage geworden und dahinter steckt vielleicht auch so eine spirituelle Dimension, ne? Wer ist der andere Mensch eigentlich? Wenn ich den anderen als ja, ein Wesen, das irgendwie auch mit mir in Verbindung steht. Wir sind beide streben nach, danach, wir hatten es am ganz am Anfang, danach irgendwie glücklich zu sein auf dieser Erde und Erfüllung zu finden und also den anderen eben so zu sehen, dann hat das ein bisschen auch eine spirituelle Dimension und die hilft mir dann manchmal, mich zu motivieren, auch zu sagen, ja, das ist mir wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich besser achtsamer mit anderen Menschen umgehen.
Das freut mich wirklich sehr zu hören. Genau, gerade für jemanden wie Sie, der so viele Einblicke hat und wirklich das Gehirn von vorne bis hinten kennt und dass da auch noch der Raum dafür über ist. Prima. Wir haben leider wirklich nur noch die eine Minute. Ich möchte diese Zeit nur noch nutzen, um Ihnen ganz herzlich hierfür zu danken, dass Sie sich wirklich diese Zeit nahmen und dieses wertvolle Gedankengut hier uns heute mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, dass allen Zuhörenden da das ein oder andere Licht mal aufgeht und dass sie mal weiter darüber nachdenken. Und Sie bleiben bitte noch in der Leitung. Und herzlichen Dank, Herr Professor Kanski. Ich grüße ganz herzlich nach Istanbul. Und vielleicht setzen wir das mal doch an der einen oder anderen Stelle fort und haben dann noch mal weitere Zeit zur Verfügung. Also herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier waren, Herr Professor.
Ganz vielen Dank auch von mir. Ich grüße aus Istanbul Richtung Harz und danke auch für das schöne Gespräch und die interessanten Fragen.
Ganz herzlichen Dank. Sie bleiben bitte noch da und ich verabschiede mich auch bei allen Zuhörenden wieder. Ganz herzliche Grüße, Ihr Stefan Strobel.